So,
läuft. Also, die Impro-Folge.
Wir haben echt eine kleine Dilemma. Wir wollen jetzt unbedingt noch eine Folge aufnehmen.
Weil wir gerade Zeit haben dafür.
Weil wir Zeit haben dafür und weil wir demnächst wegfahren beide. Und wir wollen ja nicht, dass ihr armen, armen Hörer
eure Wäsche machen müsst ohne Podcast.
Genau. Und deswegen müssen wir jetzt was aufnehmen, aber wir konnten uns jetzt gerade nicht so richtig für ein Thema erwärmen.
Aber ist es uns jetzt egal? Wir machen jetzt eine Impro-Folge.
Ja.
Wir werden sehen, wohin das führt, Emmy.
Es gibt ja mal einige Formate, die das so machen, ne? Ich höre ja immer diesen Matcha-Latte-Podcast.
Der die quatschen sich einfach so drauf los.
Ja, also ich meine, die erzählen sich immer, die sind ja ganz viel unterwegs, diese beiden Mädels. Die reisen sehr viel und erleben viel. Und dann erzählen sie immer so ein bisschen, was so passiert ist und so ein bisschen Tagesgeschehen. Wir könnten über Tagesgeschehen auch reden.
Tagesgeschehen?
Also zum Beispiel Rechtsruck in Deutschland, die Wahlen in Bayern.
Jetzt bin ich die Schnecke aus der Pinocchio-Serie, von der du eben sprachst.
Oh Gott, ich bin ganz erschöpft.
Naja, wenn wir das hier senden, liegt ja die Demo auch schon wieder 2 Wochen zurück. Ja,
jetzt liegt die Demo nur ein paar Tage zurück.
Ja.
Die Unteilbar-Demo, um das nochmal genau zu sagen. Auf der du warst mit deiner ganzen Familie und aus meiner Familie immerhin.
Ich war nur mit meiner großen Tochter.
Ah, okay. Bei uns war auch nur der Mann und 2 Kinder. Weil das kleine Kind wollte nicht mit. Es hat sich gefürchtet vor zu viel Menschen. Und sie meinte auch, wenn da irgendwelche Leute kommen, die Ärger machen wollten, dann wäre sie da und da wollte sie nicht sein. Also sind wir hier geblieben.
Ah ja.
Und die Versicherung ihres Vaters, wenn jemand käme, der Ärger machen wollte, würde er sie schnappen und ganz weit mit ihr weglaufen.
Hat ihr nicht ausgereicht.
Und ich glaube, sie wollte auch spielen.
Ah, ja.
Sie wollte also mit ihren Freundinnen hier irgendwie um die Häuser ziehen, also um die Gärten, um genau zu sein.
Unsere Kleine, die musste was für die Schule lernen, die hat irgendwie am nächsten Tag einen Test geschrieben und musste noch ganz viele Vokabeln üben. Der Mann hat sich mit der Steuererklärung beschäftigt.
Und ihr habt demonstriert.
Und die Großen und ich haben demonstriert, genau. Und es war so unfassbar heiß und wir hatten uns natürlich nicht eingecremt.
Ich meine, das war total sonnig.
Wer rechnet bitte Mitte Oktober damit, dass er sich in Deutschland noch eincremen muss? Und meine Tochter hat einen richtigen kleinen Schwächeanfall erlitten.
Ach, du liebe Zeit.
Ja, wir mussten echt mal so kurz seitlich zum Supermarkt und was zu trinken, ein bisschen Traumzucker und was zu essen kaufen, weil die so richtig so ein bisschen der Kreislauf so ein bisschen schlapp gemacht hat bei der.
Das ist, wenn die Kinder so schnell wachsen, ne?
Ja,
hätte meine Oma früher gesagt.
Die ist lange elend, ne?
Ja, aber das mit der Unteilbar-Demo, das war ja sehr, also es sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute hingegangen. Also laut Veranstalter waren es über 240.000 Leute.
Mhm.
Und ich habe das auch immer auf dem Live-Ticker so verfolgt zwischendurch, auf Twitter auch und so. Und dann sehr schnell schon noch an dem Tag der Demo wurden dann diese Stimmen laut, dass ja so viele radikale Gruppen damit gelaufen wären und wie man das mit sich vereinbaren könne, wenn man da demonstriert hätte, dass da also irgendwelche Verbände dabei gewesen wären, die irgendwelchen islamistischen Vereinigungen nahestehen würden und Antisemitismus propagieren würden und so weiter. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, wie das ja dann oft so ist, also ob da tatsächlich islamistennahe Verbände dabei waren, keine Ahnung. Mhm. Also
ich kann nur sagen, als wir auf der Abschlusskundgebung dann angelangten an der Siegessäule, da wurden dann natürlich auch diverse Ansprachen gehalten. Und da hat dann zum Beispiel eine der Organisatorinnen gesprochen, die nochmal darum gebeten hat, auch dass man jegliche Parteiflagge oder alle Flaggen, die deutlich die Zugehörigkeit zu einem Verband angezeigt haben, bitte runternehmen soll. Also da ging es dann wirklich nur um die Message gegen rechts. Und alles andere haben sie gebeten, soll man zurückziehen, weil es eben keine politische Werbeveranstaltung sein sollte.
Also in der Selbstbeschreibung auf der Infoseite von Unteilbar stand, es ist eine Demonstration gegen Rassismus, Sexismus, Nationalismus und dann stand da noch Verarmung. Was stand denn da noch? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Und das fand ich ganz interessant, also weil es war offensichtlich klar, dass da diskutiert worden ist darüber, was sozusagen der gemeinsame Nenner ist, unter dem man sich da versammelt. Ne?
Mhm. Ja, das war ja eigentlich auch das Besondere an dieser ganzen.
Ja, und ich meine, ich kann verstehen.
Offene, also freie Gesellschaft, Vielfalt gegen Hass und Ausgrenzung.
Genau.
Und ein breites Bündnis.
Und wenn man auf unteilbar.org geht, dann stand bei über uns eben nochmal genauer aufgelistet, was da sozusagen...
Wofür die stehen.
Genau, wofür die stehen. Und ich meine, man könnte natürlich jetzt kritisch sagen oder auch selbstkritisch sagen, man hat sich das nicht vorher angeguckt, wer da alles mitläuft und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, in einer Zeit, in der Leute auf der Straße Jagd machen auf andere wegen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder kulturellen Identität, und in Zeiten, in denen meine 9-jährige Tochter sagt, sie möchte nicht auf so eine Anti-Rechts-Demo, weil sie Angst hat, dass Nazis kommen, das waren ihre Worte, und da irgendwie Ärger machen.
Ich habe es hier übrigens, gemeinsam stellen wir uns gegen Diskriminierung, genau. Verarmung, Rassismus, ja. Sexismus, Entrechtung und genau. Nationalismus.
Ja. Genau, das war das.
Ja.
Und dann denke ich mir immer so, okay, nee, es ist einfach die Zeit vorbei, in der man sich gemütlich zu Hause hinsetzt und mit einem Klick auf Twitter oder Facebook irgendwas teilt, was man gut findet und meint, damit hat man sozusagen sich jetzt schon genug positioniert.
Finde ich auch.
Und dann denke ich mir immer so, ich verstehe das alles, ich will das auch nicht unkritisch sehen, ja. Es gibt bestimmt jetzt da Verbände oder Organisationen, die da vielleicht möglicherweise dabei waren und wo ich jetzt sagen würde, okay, da kann ich nicht mitgehen bei allem, was ihr sagt oder nee, ihr seid jetzt, also ich meine, wir haben ja das Problem, wir hatten letztes Jahr oder wann war das letztes Jahr, diese Demonstration oben auf dem Kudamm, wo also Leute antijüdische, also nicht nur antijüdische Parolen, das trifft es nicht mal annähernd, ne? Die sind da gelaufen, es war eine Anti-Israel-Demo und es ging um israelische Siedlungspolitik und dann laufen da Leute und schreien Juden ins Gas. Und ich glaube ganz ehrlich, also über sowas braucht man überhaupt nicht zu diskutieren, ja, dass sowas nicht geht und dass man natürlich nicht mit Leuten Seite an Seite auf einer Unteilbar-Demo laufen würde, die bei sowas auch beteiligt gewesen sein könnten. Ne?
Ja, jedenfalls nicht bewusst.
Ja, ja, eben. Aber ich meine, ja. Ich glaube, du kannst, also das ist halt genau der Punkt, du kannst halt, weiß ich nicht, was willst du dem Veranstalter, was soll der Veranstalter tun? Also wenn der Veranstalter hingeht und sagt, wir möchten aber nicht, dass der und der mitläuft, auch wenn der dieselben Ziele hat wie wir, jetzt für diesen Tag einfach nur zu zeigen, wir sind eine offene Gesellschaft und stellen uns gegen Diskriminierung und Rassismus und was du eben alles vorgelesen hast, dann was soll der machen? Müssen die alle...
Das ist ja also, dann sonst auch schon wieder eine Form von Ausgrenzung.
Naja, und es ist auch, ich glaube, dann kriegst du halt auch keine 242.000 nee. Leute auf die Straße. Also wenn du dann anfängst und zu sagen, hast du jemals in deinem Leben mal was Anti-Israelisches gesagt, dann darfst du nicht mitlaufen. Hast du jemals in deinem Leben gesagt, du möchtest nicht, dass eine Moschee in deiner Straße gebaut wird? Also weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein... das sind ja so... Ja, wie soll ich mal sagen, es sind ja so Kleinigkeiten, die dann doch, weißt du, wenn die alle, also wenn sie sagen, Antisemitismus ist keine Kleinigkeit, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber ich glaube eben...
Feinheiten.
Ja, also ich kann ja sagen, warum, ich bin ja kein Antisemit, keine Antisemitin, wenn ich sage, ich finde die Siedlungspolitik von Israel fragwürdig. Deswegen habe ich ja noch nicht, also weißt du so, das eine hat ja mit dem anderen nicht zwingend zu tun. Natürlich gibt es die Schnittmenge, das ist ja vollkommen klar. Ja. Und es gibt die Leute, die sich auch hinter dem einen verstecken, um was anderes zu sagen. Das ist auch klar, dass ich in Wirklichkeit sagen möchte, ich bin antijüdisch und stattdessen sage ich aber, ich finde die Siedlungspolitik scheiße. Also das muss, ne, klar, gibt es das. Aber wenn ich jetzt als Veranstalter von so einer Demo hingehe und stelle die zusammen und schließe mich kurz mit wem, ja, was mache ich dann? Sage ich dann so, ihr seid Moslems, vielleicht seid ihr ja, ihr seid von der Moschee, naja, vielleicht seid ihr ja Antisemiten, nee, ihr dürft nicht mitlaufen.
Schwierig.
Also ich meine,
ja.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so gründlich gemacht wurde, dass da niemand mitgelaufen ist, der zu Attentaten aufruft in seinen Predigten.
Also weiß ich jetzt, davon gehe ich auch mal aus. Auf jeden Fall wurden im Rahmen dieser Veranstaltung keine Parolen hochgehalten dieser Art. Mhm. Also jedenfalls habe ich nichts gesehen, was irgendwie... jetzt gegen mein persönliches Rechtsempfinden oder überhaupt so Empfinden verstoßen würde. Ich fand das, also es war eine sehr gute Stimmung, es war ruhig, es war entspannt, es war auch, gab keine Situation, wo man irgendwie Panik hätte kriegen müssen, weil es zu eng oder so war. Und die hatten das ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Es gab ja insgesamt knapp 50 unterschiedliche Blöcke. Und die wurden auch im Vorfeld genau positioniert, in welcher Reihenfolge die sich da aufstellen am Alex. Und man konnte ja dann zu dem Block gehen, der einem thematisch am besten gefiel, sozusagen. Mhm. Wir waren bei der Seebrücke, also bei der Seenotrettung, sind wir am Anfang mitgelaufen, bis meine Tochter eben da kurz mal was trinken und essen musste. Mhm. Und dann haben wir uns einfach irgendwo wieder eingereiht, wo es dann irgendwie gerade war. Aber es war so krass, weil man hatte sich da so versammelt und aufgestellt. Aber der ganze Alexanderplatz war ja auch noch voller Menschen. Mhm. Und deswegen strömten dann von der Seite immer noch mehr Leute in den Zug. Und deswegen kamen die hinten gar nicht los, weil vorne sich so viele noch eingereiht haben. Mhm. Es war ja so, dass als wir dann, wir waren ganz relativ weit vorne, also ich würde sagen, zwischen den ersten beiden Blöcken. Und als wir am Brandenburger Tor ankamen, da waren die am Alex noch nicht losgegangen. Mhm. Das fand ich so faszinierend. Mhm. Es waren wirklich so viele Menschen. Und es war alle, also ich muss sagen, es war wirklich so eine herzliche Stimmung. Alle waren fröhlich, es war auch super Wetter. Und am Rand stand manchmal so ein paar, es war wie so beim Marathon, so ein paar Leute mit Musikinstrumenten oder Trommeln, die einen so ein bisschen angefeuert haben.
Ja, wie Love Parade früher.
Ja, ja, also es war echt witzig, war nett, muss ich sagen. War eigentlich wirklich eine gute Sache. Ich habe dann aber dann am Schluss, als wir dann an der Siegessäule ankamen, da waren wir dann irgendwie so um kurz vor fünf. Und war ich total müde von der ganzen Sonne, die ganze Zeit im Gelaufe. Und dann schob das so von hinten nach und dann wurde es doch relativ eng. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt auch nicht mehr bis um 20 Uhr hier stehen, bis Herbert Grönemeyer auftritt. Und haben uns dann vom Acker gemacht, weil wir wollten ja im Grunde auch in erster Linie diesen Marsch mitmachen. Und das hatten wir ja dann getan.
Ja.
Die Abschlusskundgebung fand ich dann auch eher anstrengend.
Also mein Mann ist ja doch früher abgebrochen mit den Kindern, weil unser Sohn das von der Fitness auch nicht hingekriegt hat. Und dem war das auch langweilig. Ich glaube, der hat sich halt vorgestellt, sie gehen da hin und dann gehen sie gleich los. Und dann standen die da aber auch eben auf dem Alex rum. Ja, das hat eben
ein bisschen gedauert, bis sich der ganze Zug in Bewegung setzte. Genau. Weil eben so viele von den Seiten immer noch dazwischen kamen.
Ja, klar. Ja, auch eigentlich schlau, ne? Wenn du mitgehen willst, du willst aber nicht da irgendwo rumstehen, dann gehst du halt, denkst du, oh, ich bin hier Fischerinsel, geh ich mal mit. Also ja, weißt du, so ist genau. Ja klar, dass du dann...
Es haben sich ganz viele noch so seitlich eingefügt und ganz viele sind dann natürlich auch wieder gegangen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, am Potsdamer Platz sind auch ganz viele noch dazu gestoßen, die dann dieses letzte Stück bis zum Brandenburger Tor nur mitgelaufen sind. Aber es war schon eine coole Veranstaltung und unsere Tochter ist ja jetzt ein Medienstar.
Ich hab's gesehen.
Das ist ja so lustig. Da kam so ein Typ, da waren wir gerade angekommen, noch so ganz frisch. Der fragte dann, ob er sie fotografieren dürfte, aber auch eher so mit Gesten als mit Worten. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Und dann hatte einen französischen Akzent, wie ich dann gehört hatte, weil er mit einem Kollegen dann irgendwie sprach. Und dann habe ich schon zu ihr gesagt, pass auf, morgen bist du auf dem Titelblatt von der Le Monde oder so. Und der war aber von Reuters, von der Presseagentur. Mhm. Und dann war sie echt überall zu sehen. Dann, am nächsten Tag kamen überall die Nachrichten von Freunden und Freundinnen, die sie irgendwo gesehen hatten. Lustig.
Mhm. Sehr lustig. Ja, wichtig. Also ich finde es auch wichtig, wir haben das auch diskutiert tatsächlich vorher, geht man mit den Kindern dahin, wie weit bindet man die da ein? Also jetzt ist natürlich deine große Tochter alt genug, das selber zu entscheiden oder meine große auch. Aber ich finde, bei den jüngeren Kindern ist es ja nochmal so eine Sache. Viel kriegen die ja sowieso schon so mit.
Mhm.
Also an Themen einfach, die man bespricht und Nachrichten, die sie mitkriegen und hören, Zeitungen, die rumliegen und die sie sehen können, lesen können. Aber selber auf so eine Demonstration zu gehen, ist doch nochmal was anderes. Ne? Also ich habe überlegt, meine erste Demo, auf der ich jemals war, das war 90, 91, das waren diese Anti-Irak-Krieg-Demos. Mhm. Kannst du dich erinnern? Kein Blut für Öl war der
Slogan. Ja, ich habe auch witzigerweise mit meiner Tochter drüber gesprochen, weil die mich fragte, was war denn deine erste Demo? Und meine erste Demo war in den 80er Jahren. Da bin ich nach Hamburg gefahren, da war Reagan noch amerikanischer Präsident. Und da war irgendwie der Slogan irgendwas mit 1, 2, Pershing ab ins Klo.
Ja, Anti-Pershing kann ich auch
genau, daran erinnern. Genau, so eine Abrüstungsgeschichte war das. Und ich war damals, da hatte ich auch so diesen Button mit der Friedenstaube an meiner Jacke. Und ich glaube, ich muss da so 13, 14 gewesen sein ungefähr. Also das war Mitte der 80er. Und da war ich zum ersten Mal in meinem Leben mit meinem Stiefvater damals in Hamburg. Und ich fand das so, ich kann das noch mich genau daran erinnern, wie wir da vor diesem Rathaus in Hamburg auf dem Rathausmarkt standen. Und ich fand diese Stadt einfach so toll. Ich habe gesagt, oh, ist das schön hier, hier will ich mal leben.
Hast du ja dann auch.
Ja, genau. An die Demo an sich kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber an dieses Hamburg.
Ja. Gefühl.
Genau.
Da kann ich mich dran erinnern, das war eine der meiner ersten Demos und dann gab es mal eine große Demo zum Weltfrauentag. Da sind wir auch hingefahren.
Mhm.
Und zwar damals halt Landeshauptstadt Mainz. Das fand in Mainz statt. Und da sind wir irgendwie auch unterwegs gewesen, meine beste Freundin damals und ich.
Ah ja, im März. Im März. Lustig. Ja, und meine Tochter, die war das erste Mal auf einer Demo, als sie in den USA war. Die war ja kurz nachdem Trump
gewählt wurde.
Präsident wurde, dafür für einige Monate in Kalifornien. Und da haben die diesen Science March gemacht. Und da war sie dann mit ihrer Gastmutter. Die schickte mir dann auch gleich vorgestern ein Foto und sagte, ich habe auch so ein Bild von ihr mit so einem Transparent. Science is real, stand da drauf.
Ja, schlimm, dass man für sowas demonstrieren muss, oder?
Aber echt. Und dann waren wir noch mit ihr jetzt, das war ja schon die zweite Demo dieses Jahr, die wir gemacht haben mit ihr. Bei der letzten war diese Bass gegen Hass. Das war ja quasi wie so eine kleine Love Parade hier in Berlin. Da waren wir, also mein Mann.
Wo waren wir denn da? Da waren wir irgendwie nicht da, glaube ich. Es war irgendwas, wo wir nicht in der Stadt waren.
Es war, glaube ich, im Mai.
Ja, ich weiß nicht mehr.
Es war auf jeden Fall auch ganz schönes Wetter. Zwischendurch hat es mal geregnet. Ah, ja, jedenfalls sind wir ja vor allem Demo-Fieber dieses Jahr.
Ja, aber ich finde das wichtig. Also ich finde es aus verschiedenen Gründen wichtig. Ne? Also das eine ist natürlich die Sache an sich, für die man sich dann irgendwie einsetzen möchte. Und das andere ist aber auch irgendwie den Kindern die Kultur mitzugeben, dass sie halt für die Rechte, die sie haben, auch einstehen sollen und können.
Und also, dass sie eine Stimme haben.
Genau. Und dass, wenn man sich eben mit vielen zusammentut, dass man dann eben auch tatsächlich was, also dass man halt eine Sichtbarkeit kriegt und gehört wird und so weiter. Ich fand das jetzt auch super spannend rund um den Hambacher Forst, um diese ganzen Blockaden und Demonstrationen, die es da gab. Da gab es ja auch diese große Demo.
Mhm.
Das ist jetzt 2 Wochen her so ungefähr.
Ja, ungefähr.
Und da habe ich hinterher ein Interview, also erstmal habe ich diese Demo verfolgt sozusagen in der Insta-Story von der von mir sehr geschätzten Journelle ohne S, also nicht die Modebloggerin, sondern die Feminismus-Bloggerin, der ich schon lange folge und der ich vor allen Dingen in Social Media auch folge, weil die leider gar nicht so häufig Texte schreibt. Wenn die schreibt, dann sitzen die richtig. Aber die macht eben ganz viel auch so kleinere Sachen in Social Media, also Insta-Stories und eben auch Twitter und so.
Mhm.
Und die war eben da auch mit ihrer Familie. Und der bin ich gefolgt. Und dann habe ich hinterher noch ein Interview gelesen mit einem auch schon etwas älteren Herrn, der da mitgegangen ist und der eben so berichtet, warum er da hingegangen ist. Und dass er überhaupt nicht eigentlich von Haus aus Grüner oder Linker ist, sondern dass er halt der Meinung ist, dass wir eben sowieso schon irgendwie den Planeten zugrunde richten, den wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen sozusagen.
Ja.
Und das hier eben vor allen Dingen, und das fand ich wirklich auch eine sehr treffende Analyse, dass er sagt, hier machen sich halt Politiker zu Handlangern der Industrie. Ne? Also in dem Fall krass. RWE, und er nannte dann als weiteres Beispiel auch den VW-Dieselskandal und so weiter, sagt er, wo einfach nichts passiert.
Mhm.
Und es kann nicht sein, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger, dass der Volkswille sozusagen in dem Kontext komplett ignoriert wird. Dass also Politiker, die wir gewählt haben, sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit, und das ist ja tatsächlich jetzt auch im Hambacher Forst ganz eindeutig gewesen, es gab keine Gegendemo. Es gab niemand, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, los, hack den ab. Also so, das weißt du, sondern es gab ja nur die Gegenstimmen, ne? Und es gab Probleme in NRW dadurch, dass die ganze Polizei am Hambacher Forst zusammengezogen worden ist wie eine Privatarmee für die RWE.
In einer Stärke?
Ja.
Also gerade wenn du das so mit Chemnitz vergleichst, wie, ne?
Let's just not go there. Also das ist wirklich so, aber genau, um darauf zurückzukommen, ich fand das halt wirklich beeindruckend zu sehen und das Gefühl hatte ich halt hier jetzt auch bei der Unteilbar-Demo, wenn man sieht, wer da so mitgeht, das ist eben nicht der schwarze Block. Weißt du, was ich meine? Es ist eben nicht und nichts gegen die Antifa. So,
es gab aber auch einen schwarzen Block. War zumindest so bezeichnet. Ich habe die jetzt nicht gesehen, aber es war in dieser Aufstellungsliste, gab es auch einen schwarzen Block, der war aber ziemlich weit hinten.
Mhm.
Was mir aber positiv aufgefallen ist bei der Veranstaltung, war, dass man die Polizei fast überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Also es gab am Rand ab und zu standen da mal welche. Mhm. Immer wenn so Seitenstraßen kamen, stand natürlich da irgendwie ein Streifenwagen quer, dass da keiner reinfahren konnte. Aber es war überhaupt nicht so ein Riesenaufgebot, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass es schon fast bedrohlich wirkt oder so. Ganz entspannt. Und auch die, die da waren, wirkten auch echt so richtig gelassen, weil die, glaube ich, auch einfach gemerkt haben, das ist eine total nette, positive Atmosphäre und da wird nichts eskalieren.
Das fand ich übrigens auch, um nochmal auf den Hambacher Forst zurückzukommen, ziemlich interessant. Es gibt ein Video, das habe ich in Social Media gesehen, irgendwo von einer Situation, wo eben auch behelmte Polizisten in voller Montur den Demonstranten gegenüberstehen. Allerdings eine kleine Gruppe auf beiden Seiten. Und es ist aber keine Situation. Also es ist jetzt nicht so, ihr müsst hier weg, wir tragen euch weg, ihr müsst von dem Baum runter, sondern die stehen einander gegenüber und die Demonstranten sagen, dann nehmt doch eure Helme ab. Ihr seht doch auch unsere Gesichter. Irgendwie so eine Situation. Und dann nehmen die Helme ab. Mhm. Und dann singen die Demonstranten immer, ihr habt die Haare schön. Du musst das mal. Ja, und dann stehen die da und nehmen alle die Helme ab. Und das ist so ein Moment, ich meine, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Also keiner, der das jetzt nicht in der Situation erlebt hat, kann jetzt sagen, wie die Stimmung war oder so. Aber man hat halt wirklich auch das Gefühl, es gibt auch diese Momente, ja, mein Gott, die werden halt dahin geschickt. Was sollen die machen? Das ist deren Job. Dann stehen die da mit einer Order, keine Ahnung, hier soll keiner durch oder weiß der Geier was. Wie scheiße ist das eigentlich? Also weißt du, so das also, ist...
Ja, das habe ich auch bei dieser Demo damals erlebt, diese Bass-gegen-Hass-Demo. Da lief vor uns eine Truppe, ich glaube, das waren Italiener. Und die waren alle so ein bisschen aufgekratzt. Es war ja wirklich auch fast wie so ein kleiner Rave. Und dann es war kurz vorm Brandenburger Tor und da war eine relativ hohe Polizeipräsenz, auch richtig große Fahrzeuge, wo die dann alle so standen. Und dann ist da einer von diesen italienischen Typen, die vor uns liefen, ist dann so auf die Polizisten, die da alle standen am Rand los und hat die total beschimpft. Also richtig so, fuck you und so ganz schlimm. Und die haben aber alle nichts gemacht. Die standen da einfach wie Salzsäulen und haben einfach nur geradeaus gestarrt und keine Miene verzogen. Aber dann habe ich auch gedacht, boah, was für ein Mist, die stehen hier. Es war auch ein Sonntag, glaube ich. Und müssen hier aufpassen, dass nichts passiert. Und dann kommen da irgendwie so Vollidioten, die auch noch beschimpfen, wo die nichts machen eigentlich.
Ja, genau.
Schwierig.
Aber es gibt es ja, also ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt halt auch natürlich viele Leute in Uniform, die mit einer Gesinnung rumlaufen. Ne? Also das gibt es in Sicherheit und ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, also wenn du öfter, keine Ahnung, das wird dir jeder erzählen können, der hier in einem besetzten Haus sich mal aufgehalten hat in Berlin, was da los ist, wenn geräumt wird oder solche Sachen. Ne?
Natürlich, klar.
Also da, ich glaube schon...
Aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, was für Belastungen die da ausgesetzt sind. Angriffen und Sport und Häme.
Das muss ich nochmal googeln, das Video. Ihr habt die Haare schön.
Ja, ist nicht sehr nett irgendwie.
Nee, aber das war irgendwie eine nette, das war irgendwie so von der Atmosphäre halt entspannt auch, ne? Wo man dachte, ja, man kann, also wahrscheinlich, wenn man sich nicht in der Situation gegenüberstehen würde, sondern man würde, was weiß ich, abends in der Kneipe oder im Rheinland beim Karneval irgendwie miteinander zu tun haben, dann wäre die Situation ganz anders.
Ja, siehst du, jetzt haben wir schon über Demos gesprochen.
Ja. Wahnsinn.
In unserer Planlos-Episode.
In unserer Impro-Folge.
Ja, und jetzt? Gehen wir jetzt weiter über dieses Thema, Anna, oder möchtest du gerne noch was anderes loswerden? Willst du mir noch eine Schrulle erzählen?
Eine Schrulle? Oh, Schrullen habe ich noch eine Menge auf Lager. Ich könnte dir auch noch was aus New York erzählen.
Ja, stimmt, ihr wart ja in New York.
Ja.
Ja, erzähl mir was.
Ich habe dir ja schon was erzählt, aber ich kann es auch einfach nochmal erzählen. Oder du fragst mich was.
Was war dein Highlight?
Die
Highline.
Ja, total. Also Sightseeing-technisch würde ich sagen, war eins meiner Highlights definitiv, die Highline lang zu laufen. Also wir sind ja auch wirklich komplett gelaufen von Hell's Kitchen runter in den Meatpacking District. Das fand ich super schön. Also das sind wirklich so ungewöhnliche Blicke mitten in der Stadt, die man hat.
Und die waren auch so hübsch bepflanzt dann zum Teil. Und
ganz schön.
Gab es ja auch so Strecken, wo dann irgendwie Wasserläufe sind, wo du dann so durchlaufen musst und so. Fand ich auch echt toll.
Also das war definitiv, wir hatten sowieso Traumwetter die ganze Zeit, das war definitiv ein Highlight. Dann, was ich auch noch nie gemacht hatte, also genau, eigentlich waren die Sachen am schönsten, die ich noch nie gemacht hatte. Also so dieses, viele Sachen sieht man wieder und dann freut man sich und denkt so, ja klar, das war hier und so. Aber so dieses nochmal was anderes machen, das fand ich super schön. Also Highline, dann war ich sehr beeindruckt vom, muss ich sagen, vom neuen World Trade Center, beziehungsweise von diesem ganzen Areal, wo die zwei Türme standen.
Ja.
Das hatte ich auch noch nicht gesehen, weil als ich das letzte Mal in New York war, 2007, da war das auch überhaupt noch alles nicht fertig. Und da waren wir gar nicht unten sozusagen ganz an der Spitze von
Manhattan. Wart ihr auch in dem Museum?
Nee, wir waren im Observatorium ganz oben in dem Turm und haben geguckt, was halt auch mega toll war.
Wie heißt das nochmal?
WTC Tower ist das. Oder was meinst du?
Ist das, aber das ist doch jetzt dieses hohe, diese Nadel, dieses
genau.
Aber das heißt irgendwie anders.
Hm.
Irgendwas mit One, glaube ich. Aber also, egal.
Ja, kann sein.
Peinlich,
ja, die bauen peinlich. Ja noch einen. Also die bauen ja da noch weiter. Das ist ja noch überhaupt nicht fertig, wie ich jetzt gelernt habe, als ich da war.
Daneben bauen die noch.
Ja, genau. Und dann waren wir eben unten sozusagen, wo die, also die beiden Stellen, die Grundrisse sozusagen von den Türmen, ne? Von den.
Ja, genau, da wo diese Wasser.
Genau, sind. Und das fand ich. Und dann gibt es ja diesen Survivor Tree. Hast du den gesehen?
Ja.
Genau. Und ich fand das so, also das hat mich da so beeindruckt, weil ich habe mir vorgestellt, wie Mahnmale und Memorials vielleicht in irgendeiner Form oder Gedenkstätten so in Europa sind oder in Deutschland sind. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich gedacht, man kann über die Amis sagen, was man will. Und ich finde, die haben wirklich viel, auch kulturell, was ich echt schwierig finde.
Das heißt One World Trade Center, ja, oder One World Observatory.
Siehst du? WTC.
Ah ja, okay.
Siehst du?
Ja, aber One, siehste? Ne? Das wusste siehste? Ich auch, ne?
Das waren aber nicht zwei, es war eins wohl.
Eine Welt.
Ja, das können ja. Die. Aber nein, und genau, was ich sagen wollte, ich war total begeistert davon oder berührt davon, wie man das sozusagen in dieser, also das Elend, was da, das ist ja, muss ja gewesen sein, wie in einem Kriegsgebiet danach, ne? Mhm. Und nicht nur das wieder aufzubauen, das ist dann sehr amerikanisch, so, ja, jetzt bauen wir noch einen größeren Turm, so, ne, das ja, kann man drüber denken, wie man will. Aber das zu schaffen, dass das ein offener, heller, freundlicher, belebter Platz ist, auf dem Leute einfach sich treffen. Und natürlich sind da sind ja die Namen der ganzen Opfer in dieses Metall, Umrandung, in diese ja. Rein graviert. Und du siehst auch überall, dass Leute immer Blumen reinstecken und so weiter. Und natürlich gibt's, wir haben auch Leute gesehen, die da standen und geweint haben. Also das ist schon ein Ort, wo auch diese Trauer und auch diese Hilflosigkeit, ne, irgendwie spürbar ist. Und trotzdem machen die halt, feiern die diesen Survivor Tree und haben da irgendwie so eine, also es ist so eine, es ist eine hoffnungsvolle und eine ganz lebendige Atmosphäre. Und es hat nichts von, darfst hier nicht rennen, das ist hier eine, weißt du, wenn du überlegst, dass da, keine Ahnung, mehrere tausend Leute umgekommen sind an diesem Ort, dann ist es ja auch ganz schwer, sich vorzustellen, wie schaffst du das, dass es eben nicht so ein Ort ist, wo du rüberschleichst wie über einen Friedhof,
ja.
Was es de facto ja theoretisch eigentlich wäre, sondern du schaffst, dass es ein Ort ist, an dem dieser Menschen gedacht wird, auch in auch sehr würdevoll, wie ich finde, und mit Respekt und ja, wie es sich halt gehört und auch emotional. Und auf der anderen Seite ist es ein ganz offener Platz. Es gibt keine Sicherheitskontrollen, es gibt kein, weißt du, so, das machen die ja auch an ganz vielen Stellen.
Ja.
Und das hat mich sehr beeindruckt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich mir dann im Gegenzug dazu überlege, dass wir hier in Berlin immer die Diskussion haben am Holocaust-Mahnmal, ob man da rennen darf oder nicht, ob man da raufsteigen darf oder nicht, ob man fotografieren darf oder nicht, dann denke ich mir immer so, ja Leute, also ich meine, ich verstehe den Punkt absolut und ich bin ein großer Befürworter dieses Mahnmals auch. Und ich finde auch, und dafür gibt es auch das Museum ja an der Stelle, dass man niemals vergessen darf, wie schlimm das eigentlich ist und warum wir dieses Mahnmal auch brauchen, meiner Meinung nach.
Gerade heute
in der ja, heutigen Zeit. Ja, unbedingt. Aber ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, dass es mitten in der Stadt ist, wo Menschen leben und arbeiten. Und das ist ja auch eigentlich das, was man will. Das wollen ja auch Überlebende. Warum geht denn ein Überlebender nach Auschwitz und tanzt da? Weißt du, was ich meine? Weil das Leben das Einzige ist, mit dem du so einem Horror den Mittelfinger zeigen kannst. Ja. Und das ist das, und das fand ich hier wirklich auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das so ein, also so jetzt Sightseeing-mäßig so ein Highlight ist, dass du sagst, oh, das musst du unbedingt gesehen haben. Aber die Atmosphäre, das ja. Fand ich schon wirklich toll.
Also wir waren unten in diesem Museum, das ist ja dann unter dem Platz.
Mhm.
Und das muss ich sagen, fand ich auch, es hat mich wirklich beeindruckt. Also ich habe da wirklich, wir haben alle geheult. Wir sind da mit so einem Kloß durchgelaufen. Oh. die haben das sehr dramatisch, das ist auch sehr amerikanisch.
Ja, na klar. Ja.
Dann, also die, dann kannst du zum Beispiel die Funksprüche hören, die Anrufe. Es gibt einen Raum, da kannst du die ganzen Anrufe hören von den Leuten, die in den Flugzeugen saßen, als sie dann gemerkt haben, was hier passiert irgendwas, haben ja ganz viele noch ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich sie erzähle, ihre Angehörigen angerufen. Und diese Anrufe, die sind zum Teil aufgezeichnet worden. Und die werden dann da abgespielt. Dann läufst du da durch und hörst das. Oder du siehst dann die ganzen Fotos von allen, die da gestorben sind. Und Videos, wie Leute da aus den brennenden Türmen springen. Mhm. Und dann kannst du die Turbine von dem einen Flugzeug, die liegt da unten total zerfetzt, also die echte. Und so Flugzeugteile und und die Fundament oder beziehungsweise diese Stahlträger, die das World Trade Center gestützt haben, die komplett deformiert sind, die liegen da zum Teil drin. Und da wird einem auch erstmal klar, mit was für einer Kraft diese Dinger da getroffen wurden. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das war schon, hat mich echt
Das wollten wir, auch und haben das aber dann nicht mehr geschafft, weil das war so voll. Also du hättest da irgendwie Wartezeiten ohne Ende gehabt, um da unten reinzugehen. Und für das Observatory hatten wir Tickets vorher schon gekauft.
Ja, wir hatten damals auch für das Museum irgendwie online schon Tickets.
Genau, und das haben wir irgendwie nicht gekauft. Das haben wir irgendwie verballert und dann haben wir überlegt, ob wir uns jetzt spontan anstellen und dann wickelte sich da schon eine Schlange um diverse Gebäude und dann haben wir gedacht, okay, nee, das ist jetzt irgendwie...
Wir waren damals nicht auf dem One World, wir waren damals auf dem Rockefeller Center, weil du da siehst du ja das Empire State Building und den ganzen Rest. Top of the Rock waren wir.
Da waren wir nicht. Das wollten wir, hatte ich mir auch noch, das stand in Klammern noch auf meiner Liste. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir waren dafür. Wir waren auf dem Empire State. Genau, wir waren nachts auf dem Empire State. Und das habe ich halt auch noch nie gemacht. Ich war schon mehrfach oben. Tagsüber. Mhm. Und wir wollten natürlich unbedingt unsere Tochter damit hochnehmen und die wollte auch unbedingt da hoch.
Ja.
Es gehört ja auch irgendwie zum New York-Programm so dazu. Und dann waren wir einen Abend in dem Billy Joel-Konzert im Madison Square Garden, was auch wahnsinnig toll war, muss ich sagen.
Cool.
Und danach sind wir noch dahin gelaufen, das ist ja ganz nah. Sind irgendwie
und hattet ihr auch Blocks. Vorher Tickets?
Da hatten wir vorher, haben wir schon vor einem, keine Ahnung.
Ja, eben, weil das ist auch lange. So richtig voll, ne?
Ach so, Empire State oder Madison Square?
Nein, Empire State meine ich.
Nee, da haben wir gar nichts vorher gekauft, da war nichts mehr los. Also wir sind wir waren vielleicht so um 23 Uhr oder sowas da, da war gar nichts. Wir sind reingelaufen, wir waren da vielleicht mit 20 Leuten oben oder so.
Cool.
Das war mega cool, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, wie voll das normalerweise ist, das ist wie Eiffelturm oder so, wo du dich da kloppen musst, damit du irgendein Foto kriegst, wo nicht 30 Köppel mit drauf sind, ne? So, ja, wenn du ein Foto machen willst.
Guter Tipp.
Das war total schön, das war so toll. Es war ein bisschen kühl dann oben schon, aber wir waren da, also es war wahnsinnig schön, muss ich sagen.
Was ich so toll finde, ist, dass du dann auch so diesen ganzen Central Park siehst, diese Riesenfläche, dieses Ausmaß, dann dieses, also wir waren auch vor Ewigkeiten, als wir noch, da waren wir ohne die Kinder mal in New York, Thorsten und ich, und da waren wir auch mal da oben.
Mhm.
Und auch so in der Dämmerung, ne, Sonnenuntergangszeit.
Ja, das ist auch schön.
Total schön. Ja.
Ja, das haben wir, Sonnenuntergang haben wir einen Tag von der Brooklyn-Seite gemacht. Da hatten wir, das war eine Empfehlung von einer Freundin von mir, die sagte, ach ja, da gibt es so ein Café-Restaurant, das ist direkt unter der Brooklyn Bridge, da muss man, glaube ich, reservieren, aber das ist total cool. Da waren wir, die waren irgendwie letztes Jahr oder so da und das war ein Zufallstreffer, dass die da hingegangen sind. Und dann hat die das aber so toll beschrieben, meinte so, ja, dann sitzt du halt und guckst aufs Wasser und siehst halt diese Skyline von Manhattan. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, komm, da gehen wir hin, das ist doch total cool. Dann sitzen wir da und gucken, ist ja auch egal, wie das Essen ist, so und isst man halt irgendwas, wurscht, also ein Salat oder ein Burger oder so. So, und dann wollten wir beim Vorfeld halt reservieren, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und dann habe ich das gegoogelt, ja, die haben einen Michelin-Stern. Das ist halt so voll der Nobelladen, genau. Und dann habe ich mir so gedacht, alles klar, Gritti, danke für den Tipp, das war echt super. Und dann musste sich tatsächlich mein Mann noch ein Jackett beschaffen, weil er keins dabei hatte, weil Dinner Jacket muss man.
Krass.
Mhm. Aber es war auch super schön, da sind wir halt, wir hatten relativ früh dann den Tisch, weil wir vorher geguckt, Sonnenuntergang, wann ist Sonnenuntergang?
Ja, konnte man da draußen sitzen oder hat man
durch das Fenster? Dafür war es zu kühl. Also es gibt Plätze draußen, aber die waren alle nicht, also die hatten seitlich noch sowas wie einen Wintergarten, da war aber eine Privatveranstaltung drin, da war eine geschlossene Gesellschaft und dann der Gastraum selber sozusagen ist zu. Und da siehst du aber, also wir hatten leider keinen Tisch am Fenster, das stand auch schon in der Also ich glaube, wir haben es über Open Table oder so. Also wir haben es über irgendeine App reserviert. Und da stand schon, dass man keinen Tisch auswählen kann. Also man konnte jetzt nicht sagen, wir wollen einen Tisch
am Fenster. Also halten dann für die Stammgäste wahrscheinlich die sehr guten Tische vor.
Genau, wahrscheinlich, nehme ich an. Also es waren auch wirklich viele, wir waren, glaube ich, an unserem Nachbartisch waren auch deutsche Touristen ganz offensichtlich, so zwei ältere Ehepaare. Und ansonsten waren es aber alles Amerikaner um uns rum.
Naja.
Also das war auch ein super schön, also dieser Sonnenuntergang und dann guckst du darüber. Das haben wir auch. Wahnsinnig toll.
Wir waren damals, sind wir mit der Fähre nach Dumbo gefahren und dann gibt es so einen Park rechts von der Brooklyn Bridge und da gibt es eine Pizzeria, die haben eine Dachterrasse und da kannst du total schön auch den Sonnenuntergang dann so über der Spitze Manhattans sehen und das fand ich auch echt total toll. Dieses Bild, was sich einem da bietet, da haben wir Millionen Bilder
toll gemacht. Ganz toll, da war ich auch echt hingerissen. Und was auch toll war, war Fahrradfahren. Das hätte ich mir ja nie ausgesucht, weil ich fahre ja schon in Berlin nicht gerne Fahrrad, weil ich immer Schiss habe, dass alle Leute einen rücksichtslos über den Haufen fahren.
Aber in New York ist ja sehr, der Verkehr, es ist zwar viel Verkehr, aber der ist ja sehr langsam dadurch, dass so viel Verkehr ist. Die rasen da ja nicht
in der Stadt. Nee, das stimmt. Aber es ist trotzdem auch viel Gehupe und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, also wäre ich nie drauf gekommen. Aber auf dem Weg zum Empire State bin ich ja in ein Loch getreten, in Koreatown. Und habe mir den Fuß verknackt, also so verstaucht so ein bisschen. Und dann konnte ich nicht laufen. Und wir wollten am nächsten Tag eigentlich über die Brooklyn Bridge laufen. Und nee, gar nicht. Wir wollten am nächsten Tag, Upper East Side waren wir. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann sind wir erstmal irgendwie dahin geubert, wo wir hin wollten. Und haben da gefrühstückt in der Nähe vom Guggenheim Museum. Und dann standen da diese Fahrräder, ne? Und dann sagte mein Mann so, komm, jetzt lass uns doch Fahrrad fahren, geht doch, oder? Also, und ich so, ja, ich glaube schon.
Ja, super, dass das noch ging, denn manchmal, wenn man sich in Knöchel so...
Nee, es war so rechts, links ging nicht. Ach und so, ich war so ein bisschen instabil, aber so vorwärts, also ich konnte auch abrollen, das war nicht das
Problem. Ist das denn jetzt wieder okay alles?
Nee, ist noch, also es ist, ich merke es noch so ein ganz bisschen, wenn ich so jetzt den Knöchel so nach innen drehe oder so, dann so... War ein bisschen dick auch noch eine Weile.
Ärgerlich, ja, gerade bei so einer Städtereise, wo man so wahnsinnig viel laufen muss.
Ja, aber dann sind wir geradelt, das ging gut.
Ja,
dann
super, sind wir haben wir damals da, ja auch gemacht.
Das war mega und wir haben es zwei Tage dann gemacht, also zwei halbe Tage sozusagen. Mhm.
Ja, ich finde das toll, dass auch, es ist ja jetzt in Berlin auch so, dass du überall an jeder Ecke diese Fahrräder stehen hast, ne, die du dann mieten kannst. Das sind ja jetzt fast schon überhand, bei uns liegen die dann auch zum Teil in den Büschen. Stehen bei euch hier eigentlich auch welche?
Manchmal, also vorne vor allen Dingen am Park stehen auch oft welche. Diese Grünen sind ja jetzt aus dem Verkehr, ne? Die gibt's jetzt nicht mehr.
Ja, ich habe gehört, dass es jetzt E-Bikes aber auch gibt. Ich glaube, die sind auch grün. Vielleicht tauschen sie die jetzt alle aus. Keine Ahnung. Lidl hat irgendwo auf jeden Fall welche.
Ja, Lidl hat welche und dann gibt's noch die von der Deutschen Bahn. Die gibt's ja schon immer.
Ja.
Und die hat, glaube ich, irgendeiner gekauft. Fällt mir gerade ein, wo ich es ausspreche. Ich glaube, dass das, die haben da, irgendeiner hat das bei...
Also die fand ich immer, als wir hier ganz neu hergezogen waren, da haben wir, da gab es die auch, das waren die einzigen, die damals gab.
Genau.
Und da haben wir das auch am Anfang gemacht, als wir noch auf unseren Container warteten, wo unsere Fahrräder drin waren. Und ich fand, die waren immer so schwer.
Das fand ich jetzt aber bei den Citybikes in New York auch.
Ja, die sind auch sehr schwer.
Da habe ich gedacht so, oh.
Und das Blöde ist, die gibt es eben nur für Erwachsene. Also
es gibt keine Kinder.
Ja, wir mussten dann damals für unsere Kleine, mussten wir ein extra Fahrrad mieten bei so einem anderen Fahrradverleih. Weil die, also die hätte sogar von der Größe her, hätte sie es vielleicht gerade hinbekommen, aber durch dieses Gewicht die ging das gar schwer. Nicht.
Und ich hatte den einen Tag, als wir über die Brooklyn Bridge gefahren sind dann, hatte ich so eins mit so einer Gangschaltung, die so, eine, weißt du, wo die Übergänge so fließend sind und das ging überhaupt nicht. Entweder habe ich das Gefühl gehabt, ich trampel gegen so ein Nilpferd an oder wenn ich, sobald ich geschaltet habe, war das so ding, 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 weißt du, und ich kam überhaupt nicht mehr vom Fleck. Ich war so genervt und wir hatten dann auch noch so irgendwie so ein bisschen Zeitdruck, weil wir wollten, also ich nicht, ich wollte in Ruhe über die Brooklyn Bridge, weißt du?
Aber mein Mann hatte eine Agenda.
Ja, er hatte einen Helikopterflug für sich und unsere Tochter gebucht. Da war ich ja schon raus.
Krass.
Also weil ich Höhenangst und dann Helikopter,
ist da wo es geht ja gerade einer abgestürzt.
Na gut, dass ich das schon mal nicht wusste. Jedenfalls hatte der das für 12.30 Uhr oder sowas gebucht und wir waren irgendwie so um 10:30 oder sowas sind wir da los. Es wäre also ganz super gegangen. Dann hat er zufällig nochmal in seine E-Mails geguckt und dann hatten die geschrieben, ja, der 12.30 Uhr Flug wäre weg, der wäre jetzt voll, das ginge nicht, da hätten sie sich irgendwie vertan und sie sollen doch bitte schon um 11.15 Uhr da sein.
Oh nein.
Und ich so, was jetzt? Weißt du? Und der so, ja, wir müssen jetzt immer die Brücke, wir müssen jetzt dahin und so.
Dann, oh, wie stressig.
Und dann kam ich mit diesem Kack-Fahrrad nicht vom Fleck.
Und warum habt ihr dann nicht getauscht?
Dann haben wir getauscht.
Dein also, sportlicher Mann.
Nee, mein sportliches Kind und ach ich, so. Wir haben getauscht, weil deren Gangschaltung war halt eine klassische Gangschaltung. Mit der kam ich dann irgendwie klar. Und dann ist die dann mit diesem Ding, Ding, Ding mit diesem Fahrrad irgendwie. Und die sind mir dann aber weggefahren. Ich habe dann irgendwann gesagt, dann fahrt halt. Das ist mir jetzt zu doof. Ich wollte auch was sehen.
Ja, das ist ja auch ärgerlich.
Ich hatte mich total drauf gefreut. Kommst du da klatschnass
an und kannst dann ja eh nicht mitfliegen.
Nee, genau. Und dann sind die
vorgefahren. Aber du wolltest nicht mitfliegen.
Nee, ich wollte nicht mitfliegen. Ich habe, um Gottes Willen. Da hätte ich, glaube ich, nur geheult.
Ach Mensch, oh no.
Ja, weil ich habe keine Flugangst. Aber so ein Helikopter ist ja so... Ist ja Glas bis so unten. Es hat ja dieses, ne, so ja. Durchgucke sozusagen. Und dann ist der ja auch nicht so, der fliegt ja nicht so.
Der ist nicht so stabil.
Der so, oh nee, nee.
Ich bin noch nie im Helikopter geflogen.
Nee, aber mir reicht das schon von außen. Da kriege ich muss schon weinen, wenn ich das sehe, wenn ich mir das vorstelle, dass ich da rein muss. Deswegen, so, und dann sind die losgedüst, die zwei. Und wir hatten die Räder für 30 Minuten ausgeliehen. Warum, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Mann, wieso haben wir das gemacht? Und dann bin ich also irgendwie über diese... Ich war dann auch richtig angepisst, weil ich dachte, na toll, jetzt bin ich hier allein auf dieser scheiß Brooklyn Bridge. Ich wollte gemütlich da mit meiner Familie drüber, weißt du? Und irgendwie, ach, guck mal hier, also wie man das halt so möchte.
Ja.
Dann habe ich ein schlecht gelauntes Selfie gemacht und irgendwie noch zwei, drei Bilder. Und dann bin ich rübergedingelt. Ein
paar Touristen umgetreten.
Ja, ganz genau.
Bepöbelt.
Und dann bin ich rübergefahren und dann gibt es direkt, wenn man runterkommt, dann ist ja Woolworth Building und Town Hall und sowas da.
Ja.
Und dann habe ich da, stand dann direkt so ein Ständer, dann habe ich sehr wütend das Fahrrad da wieder reingerammt. Habe es bei 29 Minuten und 30 Sekunden abgegeben wieder, nachdem ich es in Brooklyn ausgehe. Und dann stand ich da. Und dann habe ich festgestellt, dass ich kein Netz mehr, also dass mein Datenpaket aufgebraucht war.
Oh nein.
Ich also nicht mehr WhatsApp oder irgendwas machen konnte. Ne? Kein, also
also konntest du auch nicht wieder connect.
Konnte ich nicht
Kontakt zu deiner Familie aufnehmen.
Und dann habe ich festgestellt, dass ich, dass auch mein Mann das ganze Bargeld dabei hatte. Und ich hatte meine Kreditkarte, das geht ja, damit geht ja alles das da. Alles, ne?
Ja.
Aber dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich keine Datenflat mehr hatte, konnte ich jetzt mir auch nicht Google Maps aufmachen oder so und zu diesem scheiß Helikopterladen latschen. Und ich konnte auch.
Wieso, aber sind die GPS-Daten nicht ohne Datenplan?
Ich glaube nicht. Also jedenfalls nicht, es ging nicht. Oh, der hat nichts geladen. So. Und dann konnte ich außerdem auch keine Taxi-App benutzen. Weißt
so,
du?
Ja. So.
Und dann stand ich da und dachte so, scheiße, dann habe ich mich kurz in den Park... Und ich hatte kein Wasser, weil der Mann hatte die Wasserflasche im Rucksack. So. Mm. Und dann habe ich mich da in den Park gesetzt und habe vor Wut 2 Minuten geheult. Und dann bin ich... habe ich ganz schnell einen Starbucks gefunden.
Oh, Anna.
Ja, das war nicht schön. Kurz. Und dann bin ich in den Starbucks gelatscht, habe mir erstmal ein Eis Latte gekauft, habe mich da hingesetzt, habe mich ins WLAN gehackt, habe mein Datenpaket wieder nachgekauft bei meinem Anbieter. Habe meinem Mann dann 25 angepisste WhatsApp geschrieben.
So. Oh Gott, aber wir hatten auch eine ganz ähnliche Situation. Da war ich auch ähnlich genervt. Und zwar waren wir im Bryant Park und das ist ja auch so ein sehr netter Park und dann hatten wir uns irgendwie was zu essen geholt und saßen dann da und da sind ja so Picknicktische, wo man dann auch mitgebrachtes Essen zu sich nehmen kann und kurz bevor wir da ankamen, ist meinem Mann, der hatte Flipflops an, es war im Hochsommer und da ist ihm der Riemen von diesem Flipflop zerrissen und wir hatten dann noch 1000 Sachen vor an dem Tag und er konnte dann aber nicht mehr laufen, weil der Schuh nicht mehr funktionierte.
Wer latscht mit Flipflops durch New York? Ist der heimlich?
Wir hatten alle Flipflops an. Was? Es war so heiß.
Okay.
Es waren 40 Grad.
Ja.
Wir waren ja im Juli oder August da. Und wir waren ja 2 Wochen da. Wir haben ja einen Haustausch gemacht und haben ja gewohnt, sozusagen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Ich glaube, wir wollten sogar mit Freunden rüberfahren, irgendwie an den Strand. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte er Flipflops an und konnte keinen Schritt mehr weitergehen. Und dann bin ich erstmal los und habe ihm irgendwo Flipflops gekauft. Zum Glück war dann da echt um die Ecke direkt ein Urban Outfit, das die Hawaiianas verkauft haben, so wie ein Geschenk des Himmels. So, oh. Und dann habe ich erstmal Flipflops und der war dann aber so stinkig. Dann saß er da so, ja, den Scheiß. Und dann, naja.
Aber, so war ich auch. So saß ich auch als Torstina. Saß ich im Park und war richtig angepisst. Und dann hatte ich aber natürlich hinterher, die kamen dann von ihrem Helikopterflug wieder zurück dahin, haben mich dann da eingesammelt. Ich hatte mich dann abgekühlt innerlich an meinem Eislatte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich Taxi fahren. Das wäre jetzt egal. Und dann sind wir zu meinem Lieblingshaus. Und dann haltet ihr die Fresse und guckt das mit mir an.
Welches ist so denn dein Lieblingshaus?
Das Flatiron Building.
Ah ja, das liebe ich auch.
Und so. Dann sind wir da hingefahren.
Es war eine Schale. Ich war bei Italy gegenüber und habt euch ein Eis auf meinen Tipp hingeholt.
Wir waren bei Shake Shack im Park und haben uns einen Burger geholt und haben da im Park gegessen. Nee, aber ich war dann ganz, also das mit dem Taxifahren war eine scheiß Idee. Es wäre natürlich viel schneller gegangen.
Mit der Bahn.
Natürlich, weil es ging nur so Schritttempo voran. Egal, ich wollte Taxi fahren, ich musste es dann haben. Und dann außerdem kann man natürlich viel mehr sehen aus dem Taxi als in der U-Bahn. Und dann haben wir da Shake Shack gegessen, was echt auch echt lecker war, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin ja gar nicht so ein Riesenburger-Fan, aber der war echt gut. Und dann sind wir dann von da nochmal losgelatscht. Dann ging es auch mit dem Laufen, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen besser bei mir an dem Tag. Und da sind wir nochmal...
Aber was ein Glück, dass du dir nichts gebrochen hast.
Ja, bloß auf. Ja, hör auf. Ey, nee. Das habe ich ja mal auf Bali gemacht. Da habe ich mir aber nichts gebrochen. Da habe ich mir ein Band gerissen.
Auch schön.
Da am dritten Tag oder so. Von der vierwöchigen Rucksacktour.
Nein, doch. Und dann hast du nur am Schrank gelegen die ganze Zeit.
Nee, es war echt sehr lustig. Da bin ich... Also man muss dazu sagen, es war 1996 vor irgendeiner Handy... Availability irgendwo. Das gab es einfach überhaupt noch nicht. Und dann es war Regenzeit und es fing dann irgendwie einmal am Tag, gab es dann halt immer so ganz schlimmen Guss. Also schlimmer, als wenn du unter der Dusche stehst, ist das ja dann. Mhm. Ne? Also von der Masse des Wassers. Und dann sind wir irgendwie geflüchtet vor so einem Regenguss und sind, das war echt unser zweiter Tag oder dritter Tag, und sind in so einem Café oder sowas irgendwie in der Nähe vom Strand. Und das hatte so eine Holzterrasse, eine überdachte. Und wir rennen da hoch. Und
die war ganz glatt.
Und die war ganz glatt. Und ich bin ausgerutscht und bin quasi mit dem Spannen vorne auf die Dings geknallt.
Aua.
Und es hat gar nicht so weh, also es hat schon wehgetan, aber in dem Moment gar nicht so wehgetan, anders jetzt als meine Umknickaktion. Und dann war relativ schnell der ganze Fuß super dick. Also sozusagen der Knöchel, aber dann eben so über den Spann bis zu den Zehen so alles. Ne? Und ich dachte, scheiße, dann haben wir da irgendwie gekühlt, Fuß hochgelegt. Und wir wollten am nächsten Tag, also wir sind dann weitergefahren. In dem Ding, wo wir gewohnt haben, sind wir dann mit dem irgendeinem Kellner auf dem Pickup, der hat uns irgendwie mitgenommen mit unseren Rucksäcken, sind wir nach Norden weiter und wollten eigentlich auf den Vulkan.
Das ging ja dann nicht mehr.
Trecken. So gut, ne? Und das ging nicht so gut. Ich habe dann immer gedacht, ach komm, wir warten noch einen Tag und so. Und dann haben wir da in so einer komischen Unterkunft auch gewohnt. Und der Fuß, ja, tat nicht so richtig doll weh. Ich konnte auch laufen, aber ich passte in keinen Schuh. Ich konnte also nicht meine Wanderschuhe auch anziehen. Es ging gar nicht. Ich hatte so Trekking-Sandalen. Das ging,
ja.
Weil du es dann da so, aber damit konntest, also es ging gar nicht. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich meinen Vater angerufen. PR-Gespräch von der Polizeistation der örtlichen. ja, weil der ja Mediziner ist, ne? Und ich so, was soll ich denn jetzt machen und so. Und dann hat er gesagt, naja, pass auf. Also ich würde sagen, laut Ferndiagnose so, du hast ja da was gerissen. Du hast ja wahrscheinlich ein Band gerissen. Aber wahrscheinlich eins, was nicht so wichtig ist. Sagt er, das sucht sich irgendwie auch wieder seinen Weg. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt zurück nach deinem Passat, gehst ins Krankenhaus, dann gipsen die dich ein und dann kannst du nach Hause fahren. Kannst du nach Hause fliegen. Oder aber, du guckst jetzt mal, wie sich das die nächsten zwei Tage entwickelt, legst den Fuß immer schön hoch, packst immer Eis drauf, lässt das mit dem Vulkan mal sein und dann machst du den Rest des Urlaubs noch so. Weil er meinte, das heilt auch von selber wieder. Aber so und dann habe ich das so gemacht.
Sorry, mir ist hier gerade meine Polster.
Was machst du denn da?
Ich wollte mein Bein unterschlagen und habe die ganzen Kissen vom Stuhl geschmissen.
So. Machst du
sorry,
das also?
Sorry, nicht, dass ich mir jetzt hier gleich ein Band reiße.
Ja, hör bloß auf. Das sieht aber sehr yoga-mäßig aus, was du da machst.
Krampf im Oberschenkel.
Wir reden zu viel von solchen Malessen. Ja, jedenfalls bin ich dann mit diesem Fuß weiter da.
Oh,
also
Gott.
Und das, mit dem Vulkan haben die anderen dann ohne mich gemacht. Ich habe dann einen Tag da gesessen und gelesen und so. Und, aber ich bin schon zwei Tage später wieder morgens mit... auf dem Boot rausgefahren um 5 zum Delfine gucken. Fuß ins Wasser hängen lassen.
Ach, herrlich.
Nee, das war total. Der Rest des Urlaubs, also der war dann halt immer ein bisschen dick. Der war noch wochenlang dick eigentlich.
Ja, so Bändergeschichten dauern immer ewig, ne? Hm. Wir hatten auch mal tausend. Ich hatte mal einen Unfall in Indien. Da haben wir uns einen Motorroller, also eine Vespa geliehen in Goa und wollten abends nochmal eben als es so 5 Uhr nachmittags war, glaube ich, wollten wir nochmal einmal kurz ins Wasser hüpfen und sind zum Strand gefahren. Wir wohnten nicht direkt am Strand. Beziehungsweise an unserem Strand konnte man nicht so gut baden. Und dann mussten wir immer durch so ein Reisfeld fahren und dahinter war dann ein Strand. Und dann fuhren wir diese Straße durch dieses Reisfeld und da laufen ja überall Kühe frei rum. Ne?
Mhm.
Und dann standen auch in diesem Reisfeld diverse Kühe Und plötzlich ist eine Kuh wie von der Tarantel gestochen losgerannt und auf die Straße vor uns, als wollte die uns ausstoppen.
Vielleicht hat sie war die auch von gemacht. Der Tarantel gestochen.
Ja, wahrscheinlich. Und dann mussten wir eine Vollbremsung machen und es hat uns total zerlegt. Und wir hatten natürlich beide so kurze Hosen. Ne?
Oh nein.
Ich hatte zum Glück einen Rucksack über der Schulter. Ich hatte nämlich auch nur so ein Trägerhemd an. Und hatte deswegen, der ist dann so vor meinen Arm gerutscht, dieser Rucksack, und hat meinen Arm komplett abgepolstert.
Mhm.
Und Thorsten, der hatte sich den gesamten Ellenbogen und Arm komplett aufgerissen und wir beide das rechte Knie. Und das ganze rechte Bein war komplett auf. Und da war so rote Erde.
Oh nein.
Das sah auch echt wüst aus. Und dann da hatte die Vespa sich so total verzogen. Die konnte man auch nur noch mit sehr viel Anstrengung überhaupt schieben. Und dann sind wir zurück zur nächstgrößeren Straße und haben dann gehofft, dass irgendjemand vorbeikommt, der uns helfen kann.
Mhm.
Und dann hielt als erstes ein Motorrad mit so einem kleinen Inder drauf. Und dann hat mein Mann die tolle Idee, damals noch mein Freund, die tolle Idee, du kannst ja schon mal mitfahren, ich komme dann nach.
Oh nein.
Und ich so, spinnst du? Wir hatten natürlich auch keine Handys.
Ja.
Und ich so, nee, ich fahr doch jetzt nicht mit einem wildfremden Inder auf dem Motorrad irgendwo hin. Ich weiß ja gar nicht, wo der mich hinbringt. Ich will mit dir zusammenbleiben, ich will nicht allein mit.
Ja, klar.
Und dann irgendwann kam nämlich auch so ein Pickup vorbei. Wir haben die Vespa da stehen lassen und dann kam ein Pickup, der hat uns dann auf seiner Ladefläche zum nächsten Arzt gebracht. Und dann kamen wir da in diese Arztpraxis. Es war auch so, Arztpraxis ist ein großer Begriff für das, was wir da vorgefunden haben. Der sagte dann zu mir, sorry, I don't have any running water. You need to go and clean your wounds first.
Oh no!
Und wir so, was? Er hat kein fließendes Wasser in seiner Arztpraxis? Oh Gott. Und dann war aber daneben irgendwie so ein Guesthouse und da saß ein Engländer vorne und der kriegte das mit und der sagte, kommt rein, ihr könnt euch in meinem Bad die Beine waschen. Total nett. Und dann haben wir uns erstmal so gewaschen und dann hat er uns da notdürftig verarztet und dann sind wir aber nochmal zu einem Krankenhaus gefahren, weil Thorsten auch so massive Schmerzen hat. Und dann haben wir festgestellt am nächsten Tag, als wir dann da waren, dass die einen kirschgroßen Stein in Thorstens Knie übersehen hatten.
Mhm.
Das musste dann noch rausgenommen werden.
Aber das sind ja auch so Länder, wo du keine offenen Wunden haben willst, ne?
Oh, das war echt fies. Also es war zum Glück wirklich ganz am Ende unseres einmonatigen Aufenthalts. Ich glaube, wir hatten noch 3 Tage. Aber wir mussten dann von Goa mit dem Bus nach Mumbai reisen mit diesen offenen Wunden.
Schön.
Das war kein Spaß. Also es war echt 12 Stunden Busfahrt mit Schmerzen und so. Es war echt fies. Aber wir haben es überlebt. Ich habe immer noch eine Schmutztätowierung am rechten Knie.
Zeig.
Ein roter indischer Erde. Nee, ich habe so eine enge Hose an, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann die jetzt nicht so hochziehen. Ja, das war ein aufregendes Abenteuer.
So aufregend war das jetzt mit meinem Fuß in New York nicht.
Nee. Zum Glück ist man da ja auch etwas besser zivilisiert
das
in New York.
Das stimmt.
Als in Goa.
Das war übrigens auch eins meiner Highlights tatsächlich, das jetzt nochmal mit dem großen Kind zu sehen, alles, die noch nie da war. Also die war schon mal da, aber die kann sich nicht mehr erinnern natürlich, die war noch zu klein. Und das jetzt mit ihr so zu sehen und tatsächlich auch mit einem Kind nur unterwegs zu sein, statt mit 3.
Das stelle ich mir auch.
Das war total cool schön, wirklich. Und auch so diese, dass ein Kind dabei zu haben, was da auf diese ganzen Sachen einfach nur Bock hatte, weißt du? Es kam nicht so, ey, wo ist der nächste Spielplatz? Ey, ich muss ihn hier, die können mir laufen. So, das war halt alles nicht, sondern es war halt, ja, Museum, ja, yay, weißt du, so irgendwo rauf. Ja, noch 12 Kilometer laufen, egal. Die konnte das auch alles so schätzen. Also dieses in ein schönes Restaurant gehen, so, das findet die halt, das kannst du halt mit der alles schon machen. Also das ist, finde ich halt
super,
mega schön. Und dann, sie meinte jetzt gerade die Tage zu mir, als wir hier irgendwie wieder irgendwelchen Alltagszoff hatten, sagt sie, guckt sie mich plötzlich so an und grinst und sagt, Mama, weißt du noch, neulich, als wir in New York waren und uns 5 Tage gar nicht gestritten haben. Und ich so, ja, das weiß ich noch. Erinner du dich dran, Biest. Nee, das war wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist auch als Erfahrung einfach schön.
Ja, also ich habe noch nicht die Erfahrung mit unserer großen Tochter gemacht, aber mit unserer Kleinen, als die Große in den USA war, da sind wir mit der in London gewesen.
Stimmt, das hast du erzählt.
Und das war auch irgendwie ein ganz anderes Urlaubserlebnis, aber die war jetzt noch nicht so, dass sie alles appreciaten konnte. Die war da 10.
Ja, das war ein anderes Alter.
So ein paar Sachen wollte sie auch unbedingt machen. weil sie da im Englischunterricht drüber gesprochen hatten. Aber bei so ein paar Sachen, zum Beispiel Tate und so, das war jetzt, fand sie nicht so toll auf Dauer.
Tate Modern war ich ja mit unseren auch. Und das ist eben auch, das haben die Kleinen komplett gelöscht. Wir haben gerade die Tage nochmal drüber gesprochen, an was sie sich noch erinnern aus unserem London-Urlaub. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Aber also ein paar Sachen wissen die noch. Aber Tate Modern haben die komplett gelöscht. Museum? Was? Wieso? Waren wir doch gar nicht. Nichts. Ich konnte auch mit nichts diese Erinnerung sagen. Ich habe dann versucht, ich habe gesagt, wisst ihr noch, wir haben da in dem Museumscafé auch gegessen. Hä? Es ist so komplett weg.
Ja, ich glaube, Mias Highlight war das Treffen mit meiner ehemaligen Kollegin Betty, die in London lebt und die ihren Hund dabei hatte.
Das hast du auch erzählt, dass sie dann irgendwie auch total wieder auf diesem Hundetrip war, ne?
Ja. Genau, ja. Die liebt ja Hunde. Also Tiere allgemein, aber besonders Hunde. Mhm. Und ich glaube, das war ihr Highlight von diesem ganzen Aufenthalt.
Ah, bitte. Das Highlight von der Großen war damals in London definitiv, dass ich mit ihr in Camden in einem sehr, sehr urigen Doc Martens Shop war, wo die signierten Doc Martens von Sid Vicious von der Decke hängen, unter anderem. Und ich ihr da Docs gekauft habe. Das war definitiv ihr Highlight.
Witzig, meine sind ja überhaupt keine Docs-Fans. Wir haben, die haben noch nie irgendwelche Docs gehabt.
Die und große dann, total.
Ja, mehrere also, schon, ich weiß ja. Mit Rosen und allem.
Die, ja, genau, die mit Rosen, schwarz mit Rosenmuster, die haben wir in London gekauft. Und dann hatte sie noch rote Lack, die passen aber nicht mehr. Also waren ihre ersten.
Die kann dann die Kleine
auch. Die, ja, die wartet schon drauf, die findet ihr auch gut. Wobei diese, also die Lackdinger wohl relativ unbequem sind, weil die so hart sind. Die werden nicht so richtig weich. Die anderen passen sich ja dann so ein bisschen an.
Hattest du auch welche?
Mm-mm, gar ich nicht. Ich war überhaupt nicht.
Aber mein Mann hatte welche.
Siehst du? Meiner auch. Allerdings die uncoolen, die halben.
Ja, ja, genau. Die hatte er auch. Genau, diese, die Herren. Die aussehen wie Herrenschuhe mit einer etwas dickeren
Sohle. Ja, ja, genau.
Solche. Also das war bei den Poppern in Oldenburg damals total angesagt. Ja. Ne? Schwarz gefärbte Jeansjacken und diese Schuhe.
Weißt und eine Scheißtolle. Ich wollte gerade sagen, und die Tolle. Nee, genau. Ach ja, Gott. Guck mal, jetzt ist die Impro-Folge, hat jetzt Tagesgeschehen, Politik.
Und Reise.
Zeitgeschehen und Reise. Hör mal, das machen wir gar nicht schlecht mit dem Impro. Ich finde das gut. Jetzt machen wir noch jeder eine Sprulle.
Erzähl mir mal ganz kurz was. Was habt ihr in den Herbstferien denn jetzt vor? Beziehungsweise wenn wir das jetzt senden, sind die wir schon, seid ihr schon
mit drin oder fast rum. Vorbei? Also wir sind tatsächlich zuerst irgendwo in der Nähe von Kiel, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie der Ort heißt. Da kommt nämlich meine Stiefmutter her, die Geburtstag feiert. Mhm. Und die deswegen versammelt sich die Familie da. Mhm. Also auch meine Geschwister kommen beide mit ihren Familien. Und da sind wir eine Woche. Und dann fahren wir von da auf den Darß. Und sind da noch mal ein paar Tage da. Und ich hoffe, dass es ein vernünftiges Wetter ist. Also
dass trocken. So weitergehen.
Ja, es muss ja nicht gleich so weitergehen. Aber es könnte wenigstens trocken bleiben. Weil die Kinder wollen ja immer reiten. Die wollen ja am liebsten
von morgens. Ach, seid ihr wieder in eurem Sommerort.
Genau.
Schön.
Und da sind wir dann. Und dann kommen wir an dem Wochenende, an dem 1. November-Wochenende sind wir wieder da.
Ah, ja.
Wenn diese Folge wahrscheinlich dann
genau. On air ist. Ja. Ja, ich denke, diese Folge wird wahrscheinlich am 4. November. Gott, dann ist schon November, Anna. Das Jahr ist echt so vorbeigeflutscht.
Das ist auch eine Alterserscheinung, dass uns das so vorkommt. Das ist dir schon klar, ne?
Nee, aber meine Töchter, also wenn die Große, die sagte das auch letztens, dass es so krass ist, dass sie jetzt bald schon Geburtstag hat. Die hat Ende November Geburtstag, wo sie das Gefühl hat, dass wir gerade erst Silvester gefeiert haben. Das
stimmt. Und auch, es geht alles ganz schnell.
Ja. Wir fahren nach Portugal und du musst mir noch Tipps geben. Tipps. Oder falls du noch Reiseführer hast.
Ich habe auch, also beides kannst du haben.
Sehr gut, ich freue mich so. Meine Mutter und mein Stiefvater sind jetzt gerade da. Die haben schon ein paar Fotos geschickt und das Wetter ist wohl auch noch sehr, sehr angenehm. Mhm. Und die sind auch genau da unten in der Algarve, wo wir auch sein werden. Und ich freue mich.
Herrlich. Total.
Und auf Lissabon freue ich mich auch.
Lissabon ist echt eine meiner Lieblingsstädte in Europa.
Ich war noch nie in Lissabon.
Es ist so schön. Es ist wunderschön, wirklich. Also ich war ja schon relativ häufig da. Und ich finde auch in den letzten 10 Jahren hat sich das nochmal so gemacht, weil das war teilweise ganz schön runtergekommen. Also du hast halt auch gesehen, Wirtschaftskrise und so weiter. Mhm. Das ist auch immer noch sichtbar, aber es hat sich doch nochmal sehr gemacht. Also... Und du kannst, also es ist wirklich einfach eine total schöne Stadt. Die hat so eine schöne alte Substanz
auch. Ja, ne? Ich kenne das natürlich von Fotos und vor allem die Brücke, die aussieht wie die Golden Gate, ne?
Mhm,
ich glaube, es ist nicht die Golden Gate sogar. Ich glaube, die ist älter in Lissabon, ne? Ich glaube, die Golden Gate ist nachempfunden.
Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, die sieht so aus. Und da steht ja auch so ein Christus, wo du denkst, hallo, bist du jetzt in Brasilien? Da ist so einer mit so ausgebreiteten Armen.
In
halt in kleiner.
In Rio oder wo in steht Rio, er? Genau. Ja. Witzig. Ja, ich freue mich auch total. Ich freue mich vor allen Dingen auch aufs Meer. Wir waren ja auch diesen Sommer gar nicht am Meer. Und zuletzt war ich Ostern am Meer. Ich freue mich.
Ja, das wird auch schön.
Aber wenn wir diese Folge hier senden, dann bin ich schon zurück.
Ja, ich auch.
Okay, dann...
Eine Schrulle wollten wir.
Sag mal deine Schrulle.
Also ich habe mir ja jetzt, weil also im Vorgriff auf diese Kategorie, die wir jetzt hier immer wieder unregelmäßig bedienen werden, mir schon mal ein paar Schrullen aufgeschrieben.
Mhm. Du bist ja richtig gut vorbereitet.
Ich bin super beeindruckt. Nein, ich habe mir tatsächlich neulich aus der Situation heraus eine Schrulle aufgeschrieben. Ich habe einen totalen... Ich kriege richtig eine Macke, wenn Leute Wörter falsch betonen. Dann könnte ich ausrasten.
Das kenne ich aber auch.
Das macht mich verrückt. Das macht mich richtig verrückt. Ich muss mir auf die Zunge beißen, bei fremden Leuten dann da nicht rein zu quatschen und zu sagen, das heißt ja nicht.
Weißt du ein Beispiel?
Ja, natürlich. Also zum Beispiel heißt es, bitte, es heißt Oregano. Es heißt nicht Oregano.
Naja, also da bin ich ja...
Ja.
Ich finde, wenn man Italienisch spricht, ist es... Auf jeden Fall richtig, was du sagst, aber im Deutschen?
Das ist immer, also du sagst ja auch nicht Spaghetti. Also, sagst du, also weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja noch was anderes, ob du jetzt die...
Nein. Das ist Oh, aber da bin ich auch schon wieder bei, ich kann auch nicht leiden, wenn jemand sagt Zucchini. Das macht mich auch wahnsinnig.
Oder Gnocchi.
Gnocchi. Und Zucchini, also meine Kinder sagen das jetzt immer mit Absicht, weil die wissen, damit ich ausflippe. Ja. Und was auch ganz ätzend ist, das sage ich meinen Kindern auch immer, bei denen kann ich es noch verstehen, weil die ja durch die Zweisprachigkeit ganz viele Wörter auf Englisch kennen und dann, wenn die Betonung übertragen aufs Deutsche, dann stimmt das natürlich nicht mehr, nämlich Vagina.
Ja,
es heißt Vagina. Nein, heißt es nicht. Es heißt Vagina.
Nein, aber sagen die.
Genau, dann. Die sagen Vagina.
Ja.
Dann sage ich immer, es heißt auch nicht Uterus. Das heißt Uterus. Dann lachen die sich natürlich kaputt, alleine weil wir solche Wörter verwenden. Das hatten die nämlich jetzt, mein Sohn hatte das in seiner Puberty Unit, Vagina.
Ja. Also Puberty Unit, die hatte damals ja Luzi auch noch, als sie noch auf der internationalen Schule war, die haben ja das gleiche Programm wie auch eure. Und da weiß ich noch, da hatten die dann alle so Schaublätter gemalt, was sich in der Pubertät alles verändert. Mhm. Ne? Irgendwie, wo Haare wachsen und was ist nicht alles. Und irgendein Lehrer hatte die großartige Idee, das im Schaukasten vor dem Klassenraum auszuhängen. Und dann war irgend so ein Konzert und alle Klassen versammelten sich, weil der Klassenraum war direkt neben der Aula. Und alle Klassen versammelten sich dann mit Eltern und Großeltern und allem Gedöns da vorne in diesem Vorraum. Und alle lasen sich diese Pubertätsgeschichten durch, wo dann auch immer schön der Name drunter stand. Und Luzi, die fand das so fürchterlich, dass es alle lesen konnten, was sie da geschrieben
hat. Vagina hat sie geschrieben, mit Sicherheit. Ja, das fand ich, und zum Beispiel, mein Sohn sagt hartnäckig Japan.
Japan?
Ja, weil Japan.
Ja.
Und ich immer so, Japan. Ich kann es nicht. Das macht mich, da bin ich richtig, da habe ich richtig eine Macke.
Mhm. Aber Oregano finde ich jetzt gar
nein!
nicht so schön.
Das machst du jetzt mit Absicht, oder?
Ich sage immer Oregano, ich gebe es dir zu.
Okay, gut, vergiss es.
Ich gebe es dir wir zu, können, ich gebe es zu.
Wir können das vorbei.
Also wenn ich natürlich Italienisch das spreche, heißt
aber immer so.
Dann sage ich Oregano.
Ja, so heißt es auch.
Sagst du auch immer Parmigiano?
Nein, ich sage dann
Parmesan-Käse.
Nein, ich sage Grana Padano, weil ich benutze gar keinen Parmesan.
Oh.
Ja.
Sag mal, aber gibt es denn ein deutsches Wort für Oregano?
Oregano halt.
Also es gibt keine Übersetzung, sondern es ist ein einheitliches lateinisches Wort.
Ganz genau.
Mhm. Okay.
There you go.
Du bist also ein
Oregano. Das heißt auch nicht Basilikum.
Basilikum.
Ja, das stimmt ja schon wieder. Basilikum.
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 Also ich sag dir meine Schrulle.
Bitte.
Ich erwische mich immer mehr, vielleicht habe ich es dir auch schon mal erzählt, dabei, wie ich, wenn ich im Haushalt arbeite, so weißt du?
Ich muss so lachen, nein, erzähl.
Wenn ich zum Beispiel die Küche aufräume oder Wäsche aufhänge so oder irgendwas so Hausarbeiten erledige, dass ich tonlos vor mich hin pfeife.
So?
Nicht mit den Zähnen, sondern mit den Lippen. So. Meine Oma hat es auch immer gemacht. Und weißt du, welches Lied?
Nein, sag es!
Und zwar immer, seit Jahren. Und ich erwische mich immer dabei und dann denke ich immer, wie schrecklich. YMCA.
Ich drehe zurück. Ich stelle mir gerade so vor, wie bist du am Wäschefalten?
Ja, immer, genau so.
Nein.
Und Thorsten, der lacht mich immer noch aus. Ich weiß nicht, wie ich das ablegen soll.
Wie geil ist das denn?
das ist fürchterlich.
Warum denn YMCA?
Was? Ich glaube, das liegt daran, weil unsere große Tochter in Amerika, gibt es ja den YMCA, da war die im Sportprogramm. Und dann haben die immer diesen Song da gespielt. Und vielleicht hat sich das bei mir so eingebrannt, ich weiß es nicht.
Aber
wir waren YMCA-Members in Kalifornien.
Tonlos pfeifen YMCA. Das finde ich super. Ich liebe diese Schrulle. Ja. Ich liebe diese Schrulle.
Mein Schwiegervater hat so eine ähnliche Schrulle. Und zwar macht er immer...
Warum?
So eine kleine Eisenbahn.
Warum?
So eine Dampflok. Ja, weil auch wenn der so bastelt und der hat auch immer so ein, öfter mal so ein kleines Liedchen, was er dann so tonlos vor sich hin pfeift. Aber ganz oft macht er auch, läuft er an einem vorbei und macht dann so ganze Gedanken so... Das ist so ein kleiner Dampfzug an einem vorbei.
Das ist irgendwie süß.
Ja, wahrscheinlich werde ich das später auch noch viel intensiver machen, wenn ich älter bin. Ich bin gespannt, ob sich irgendwann der Song nochmal ändern wird oder ob das jetzt für bis an mein
Lebensende Gehirn
YMCA
belegt.
Das ist echt lustig. Das ist richtig lustig.
Zucchini.
Zucchini. Mhm. Genau, für alle, die es nicht wissen. CCH spricht man immer als K, denn das H ist dafür da, um aus dem Tsch ein K zu machen.
Deswegen heißt es Cappuccino mit zwei C, aber Zucchini.
Genau, und das genau das Gleiche ist auch beim G, was durch das H zum G wird. Und
sonst wäre es ein D.
Ein J.
Genau. Sonst hieß es Spaghetti und nicht Spaghetti, deswegen muss das H da sein. Und deswegen hasse ich auch diese Kack-Rechtschreibreform, die das H weggenommen hat.
Das ist total
Eindeutung, das ist richtig bescheuert.
Ja.
So.
Falsch.
Und deswegen heißt es auch Lamborghini mit GH
mit H.
Und nicht Lamborghini. Oder Latte Macchiato. Es heißt auch nicht Malorza.
Wer sagt das denn?
Gibt's alles. Ich als alter, sprich es richtig aus, Nazi, muss mich darüber aufregen.
Ich bin da eigentlich auch relativ streng, aber das mit dem Oregano, das macht mich jetzt gar nicht an.
Aber mich, es macht mich wütend.
Okay, sorry.
Vagina. Kennst du dieses Lied? Vielleicht kannst du dir das mal merken zum Pfeifen.
Was denn?
Das Kartoffelsalatlied.
Nee, Tomatensalat.
Ja, weil das...
Tomatensalat.
Genau, das spielt ja mit dieser falschen Betonung.
Ja, das kenne ich.
Tomatensalat. So. Dann kannst du das jetzt pfeifen.
Es gibt doch auch so ein Gedicht, ist das sogar von Goethe? Das zitiert immer mein Mann, wo man dann auch durch die Betonung so einen völlig falschen Sinn hat. Muss ich ihn nochmal fragen. Ich werde es demnächst berichten.
Okay.
Ja, jedenfalls ist das natürlich ganz wichtig, dass man ordentlich spricht.
Ja, Oregon.
Ordentlich.
Sprich ordentlich.
Sprich ordentlich.
Ja, genau.
Gut, jetzt haben wir schon...
Ja, die Impro-Folge ist ganz schön lang. So ist es.
So.
Und jetzt sind wir wieder im
Rhythmus. Jetzt haben wir nur ein Dilemma.
Rhythmus.
Wie nennen wir diese Folge?
Die heißt die Impro-Folge.
Die Impro-Folge.
Und dann können wir reinschreiben, die Impro-Folge, Doppelpunkt... Mit Städtereisen, Tomatensalat und YMCA. Da können alle mal gucken.
Also, ich sag jetzt mal Tschüss. Klick auf.
Tschüss.
Tschüss.